Berlin wählt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Berlin wählt Podcasts, der Podcast der Berliner Landeszentrale für politische Bildung, in dem wir uns mit unterschiedlichen Fragestellungen der Berliner Wahl am 26. September nähern. In Berlin leben Menschen aus 181 Nationen und nur aus 16 Ländern der Welt ist gar kein Mensch in Berlin vertreten. Vielfalt ist also in Berlin nicht nur ein Schlagwort, sondern gelebte Realität. In der heutigen Folge wollen wir uns anschauen, wie Menschen mit Migrationsgeschichte an Wahlen teilnehmen, wie Menschen, die keinen Pass eines EU-Landes haben, von Wahlen strukturell ausgeschlossen werden und was man dagegen tun kann. Ich bin Hanna Grünewald, Journalistin, Podcasterin und Wahlberlinerin und ich spreche heute mit Katharina Niewidziau. Sie ist Beauftragte für Integration und Migration des Berliner Senats und sie wird uns heute unsere Fragen beantworten. Herzlich willkommen, Frau Niewidziau.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke.
Frau Niewidziau, erinnern Sie sich noch daran, wie Sie das erste Mal wählen durften und was das für Sie bedeutet hat?
Ja, ich bin jetzt inzwischen 43. Ich kann mich sehr gut an die Wahl erinnern. Ich glaube, die Bundestagswahl fiel so, dass ich schon 21 war und ich habe tatsächlich Rot-Grün, die erste Wahl nach Helmut Kohl, wählen dürfen. Ja, ein sehr historisches Datum. Das war meine erste Wahl. Es war eine Wechselstimmung in der Bevölkerung. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich habe Abitur gemacht, ich habe Politik auch als Leistungsfach gehabt und wir haben uns sehr viel mit dem Thema Wahlen beschäftigt und dementsprechend fand ich das schon sehr beeindruckend mitzubekommen, wie so eine lange Regierung zu Ende ging von Helmut Kohl und eine neue Ära, kann man ja damals, hat man zumindest damals gesagt, eingebrochen ist mit der Partei der Grünen und der SPD. Und ich habe das Gefühl, wir erleben jetzt gerade so ein bisschen so ein Déjà-vu, zumindest was die Wechselstimmung angeht. Nach ganz langer Zeit von Angela Merkel ist klar, es wird definitiv eine neue Bundeskanzlerin geben. Mal schauen, wie sie aussieht.
Ja, ich habe es in der Begrüßung schon gesagt, Sie sind Beauftragte des Berliner Senats für Integration und Migration. Welche Aufgaben haben Sie und wie kann ich mir Ihre Arbeit vorstellen?
Ich habe eine, finde ich, sehr spannende Aufgabe, die aber gleichzeitig ganz schön herausfordernd ist. Ich leite hier eine Abteilung, Sie sitzen bei mir im Büro, hier arbeiten 70 Menschen so rund. Und zwar steuern wir und koordinieren die Integration und Migrationspolitik für den Berliner Senat. Das ist ja auch in meinem Namen ja auch schon drin. Das heißt, wir sind wirklich dafür verantwortlich, dieses Thema, was ja wahnsinnig breit ist und eigentlich im Querschnitt zu allen anderen Themen der Berliner Politik liegen, sind wir mit beteiligt und sollen darauf achten, dass die Belange von Menschen mit Migrationsgeschichte entsprechend berücksichtigt werden. Das ist so eine, ich würde sagen, so ein Blick auf die Verwaltung und die Strukturen, wie Politik sozusagen im Maschinenraum funktioniert, eine wahnsinnig spannende Aufgabe, weil man mit jedem Ressort was zu tun hat und immer auch ein bisschen meckert und immer den Finger in die Wunde legt, weil man bestimmte Dinge vielleicht auch noch nicht so hat, wie man sie gerne hätte. Aber das ist so die eine Rolle, die ich habe. Die andere Rolle ist der Ombudsfunktion. Ich bin ja Beauftragte. Das heißt, meine Aufgabe ist es tatsächlich auch im Interesse der Menschen zu sprechen und für ihre Belange auch mich einzusetzen. Diese Ombudsfunktion ist absolut wichtig, weil die, ich sage immer, weil die Menschen nicht so wirklich eine Lobby haben. Ja, die mache ich natürlich nicht alleine, sondern die passiert dann im täglichen Arbeitsleben so, dass wir hier eine Beratungsstelle haben. Jeder Einzelne kann vorbeikommen, wenn er Fragen hat rund um die Themen, wirklich Aufenthalt, soziale Fragen, also alles, was mit Rechten der Menschen zu tun hat, hier kann man sich beraten lassen. Ja, wir haben ein Willkommenszentrum, so nennt sich unsere Beratungsstelle. Dort kann man rechtliche Beratung bekommen, soziale Beratung zu Arbeitsmarktfragen, rund um das Leben und Arbeiten in Berlin. Und das ist eine ganz tolle Aufgabe, weil man natürlich hier mit einzelnen Schicksalen und Menschen in Verbindung kommt und tatsächlich auch merkt, funktioniert die Politik, die wir machen, auch im Einzelfall. Oder andersrum formuliert, wenn die Einzelfälle sich häufen von bestimmten Problemen, dann können wir als Teil dieser Senats oder dieser Verwaltung natürlich diese Dinge auch weitergeben und sagen, wir justieren auch politisch etwas nach. Ja, und diese Ombudsfunktion ist deswegen auch, finde ich, sehr schön korrespondierend mit meiner Tätigkeit, die eben die Leitung dieser Abteilung auch beinhaltet, nämlich tatsächlich auf die Integrationspolitik des Senats einzuwirken.
Wer sind denn die Menschen mit Migrationsgeschichte in Berlin? Sind das Menschen, die erst seit wenigen Wochen in der Stadt sind, Menschen, die schon lange in Berlin leben, Menschen mit oder ohne deutsche Staatsbürgerschaft? Wie viele der rund 3,7 Millionen Berlinerinnen und Berliner haben denn eine Migrationsgeschichte?
Ja, Berlin ist eine bunte Stadt und es ist tatsächlich so, dass wir in unserer Stadt 35% der Einwohnerinnen und Einwohner haben, die eine Migrationsgeschichte haben. Die Migrationsgeschichte wird ja definiert, oder der klassische Migrationshintergrund, vielleicht fangen wir damit an, wird ja definiert für die Personen, die selbst zugewandert sind oder mindestens ein Elternteil haben, was keine deutsche Staatsangehörigkeit hatte bei Geburt. Das ist sozusagen der statistisch erfasste Migrationshintergrund. Und der ist steigend. Der liegt im Durchschnitt bei 35%, also fast jeder Dritte. Und bei den Jüngeren, das ist nämlich auch interessant, also gerade bei den 6- bis 12-Jährigen, liegt er ja knapp über 50%. Und das ist also wirklich eine wachsende Zahl, wobei die Menschen alle sehr, sehr heterogen sind und sozusagen gar nicht über einen Kamm zu scheren sind. Trotzdem ist diese Anzahl so, macht deutlich, in welcher Vielfalt wir uns eigentlich hier bewegen und welche Vielfalt eigentlich auf uns zukommt. Da brauchen wir eben auch als eine Migrationsgesellschaft die richtigen Antworten. In Prozenten, vielleicht das ist nochmal so etwas, was man sich gut merken kann. Also 19,2% sind Menschen ohne deutschen Pass und 35% haben eine Migrationsgeschichte. Und die größten Communities sind in der Stadt Menschen mit türkischen Wurzeln, polnischen Wurzeln. Die werden aber gerade auch abgelöst von Menschen aus Syrien. Und was natürlich total interessant ist, wie viele von ihnen können eigentlich an Wahlen teilnehmen? Also wie viele sind wahlberechtigt, wie viele nicht? Der deutsche Pass ist ja erstmal die Eintrittskarte, um politisch wählen zu können. Und trotzdem macht sich hier auch gleich eine Differenzierung auf, weil beispielsweise Unionsbürgerinnen durchaus an Wahlen teilnehmen können. Zum Beispiel an den Wahlen, die jetzt stattfinden in Berlin, den Landtagswahlen, dürfen die lokalen Parlamente, die BVV und die Bezirksverordnetenversammlung wählen. Oder wenn wir europäische Wahlen haben, dann dürfen auch Unionsbürgerinnen die an den Wahlen zum Europäischen Parlament. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man sagt, auch wenn ich jetzt nicht die nächste Bundeskanzlerin wähle, kann ich mich trotzdem politisch beteiligen, habe ein aktives oder ein passives Wahlrecht. Da muss man eben sehr stark unterscheiden. Und deswegen ist die Kommunikation in Richtung der Migrationsgesellschaft und der Menschen mit Migrationsgeschichte manchmal kompliziert, weil sie vor diesem Wahlzettel sitzen und eigentlich nicht wählen dürfen, aber am Ende doch. Ja, für einen bestimmten Teil. Und da kommt es wirklich darauf an, immer wieder da aufzuklären, zu informieren, beteiligt euch, nehmt von eurem Wahlrecht Gebrauch, auch wenn er nur partiell ist, nämlich für einen bestimmten Teil des politischen Spektrums.
Ich möchte gleich auf jeden Fall nochmal darauf zu sprechen kommen. Sie haben es aber gerade angesprochen, die deutsche Staatsbürgerschaft ist in den meisten Fällen zumindest die Eintrittskarte, haben Sie gesagt, also die Möglichkeit, dass man an Wahlen teilnehmen darf. Welche Folgen hat es denn, dass Menschen hier leben, aber nicht wählen dürfen?
Also das Wahlrecht ist natürlich das wichtigste Recht, was man als Bürger hat. Ich würde auch immer sagen, es ist deswegen so wichtig und kostbar für eine Demokratie, weil es so niedrigschwellig ist. Jeder von uns hat das Recht, wählen zu gehen. Und zwar nur mit einem Kreuz. Ja? Man braucht da nicht ein bestimmtes Vorwissen, man braucht nicht eine bestimmte Schulausbildung. Jeder von uns ab 18 darf sich sozusagen politisch beteiligen und wählen. Deswegen ist ja auch dieses Wahlrecht, auch wenn es nur alle 5 Jahre stattfindet, doch so wichtig, weil wir damit eigentlich die meisten Menschen in unserer Gesellschaft erreichen können, durch diese Niedrigschwelligkeit. Gleichzeitig ist es natürlich sehr voraussetzungsvoll. Man muss sich informieren, man muss wissen, welche Parteien sind da, welche Programme verstecken sich hinter Parteien, wofür stehen die einzelnen Personen. Und dann wird es kompliziert. Deswegen kommt es darauf an, dass die Politikerinnen und Politiker sehr gut vermitteln, wofür sie stehen, das eben auch auf eine Migrationsgesellschaft ausgerichtet machen, zum Beispiel mehrsprachig oder sich darum bemühen, in verschiedene Communities auch reinzugehen, ihre Wahlveranstaltung an verschiedenen Orten für verschiedene Zielgruppen zu machen. Ja, da sehe ich auf jeden Fall die Bringschuld eher bei denjenigen, die gewählt werden wollen. Aber gleichzeitig ist es schon auch wichtig, den Menschen, die wählen, klarzumachen, wie wichtig das ist, dieses Kreuz zu machen, um einfach auch an dieser Gesellschaft teilzuhaben, mitzubestimmen und dann am Ende auch sich zugehörig zu fühlen. Also dieser Moment der Zugehörigkeit hat natürlich auch die Folge, dass man sich auch als Teil dieser Gesellschaft fühlt, dass man sich als Teil des Staates dann auch fühlt. Ja? Jeder von uns kann sich eben auch aufstellen lassen als Politikerin, Politiker. Jeder kann mitgestalten. Das ist total wichtig. Das ist eben nicht wie in so einer Monarchie, dass man da nie ankommt, sondern das ist eben auch ein durchlässiges System. Und das ist wichtig, das immer wieder zu vermitteln, warum Wahlen an der Stelle so wichtig sind und warum Wählen gehen so wichtig ist, auch für Menschen mit Migrationsgeschichte.
Welche Vorteile hat denn Vielfalt an sich, also in allen gesellschaftlichen Bereichen? Hat sich da was in den letzten Jahren bewegt? Meinen Sie, hier sollte sich noch mehr verändern? Man könnte auch fragen, kann man Vielfalt politisch fördern?
Man sollte sie vor allem fördern. Ich glaube, die gesellschaftliche Vielfalt, wir bezeichnen das, oder ich mag das Konzept der Migrationsgesellschaft an der Stelle sehr, weil es deutlich macht, wie vielfältig wir sind und dass es kein abgeschlossener Prozess ist. Migration passiert jeden Tag. Sie ist Bestandteil unserer Geschichte. Sie wird auch zukünftig weiterhin Bestandteil sein. Und darauf müssen wir uns sehr stark einstellen. Da gibt sozusagen keine, ist es gut oder schlecht, sondern es ist erstmal ein Zustand, das ist eine Beschreibung, ja, eine gesellschaftliche Beschreibung. Und damit aber richtig umzugehen, um sich und dann tatsächlich die Frage zu stellen, bilden unsere Parlamente, bilden unser Staat, unsere Institution tatsächlich die gesamte Gesellschaft ab, ist die Schlüsselfrage aus meiner Sicht, die eigentlich neben der starken sozialen Frage steht, was Demokratie angeht. Und da ist das ganz wichtig, darauf zu achten, dass wir das auch transportieren, dass wir das auch sichtbar transportieren, Politikerinnen und Politiker. Politiker mit Migrationsgeschichte ist ein Beispiel. Ansprache von unterschiedlichen Zielgruppen ist eben das andere. Ja, ich habe gerade das Beispiel genannt, mehrsprachige Informationen. Manchmal auch, wenn Menschen Deutsch absolut gut beherrschen, ist es trotzdem wahnsinnig wertschätzend, wenn man das eben auch mehrsprachig macht. Das macht deutlich, die Politik hat die Zeichen der Zeit erkannt. Sie wollen die Menschen ansprechen und sie wollen sie auch bei ihren Gefühlen, bei ihren Emotionen ansprechen. Sie wissen, dass Menschen aus verschiedenen Ecken der Welt kommen und das wird sozusagen damit auch irgendwo abgebildet. Das ist ein sehr schönes Symbol und ich glaube, man sollte dieses Symbol auch nicht unterbewerten. Das ist wichtig.
Sie hatten eben schon mal angesprochen, dass es in Berlin ja immerhin eine Wahl gibt, bei denen Menschen ohne deutschen Pass wählen dürfen. Und das sind EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, nämlich bei der BVV-Wahl. Wie ist denn das Interesse daran?
Wir haben bei der letzten Wahl vor 5 Jahren sehr aktiv geworben mit einer groß angelegten Kampagne und einem Projekt, um Menschen zur Wahl zu bewegen, Unionsbürger damals für die BVV-Wahl. Sie sagen ja auch richtig, sie sind berechtigt, sie können wählen. Wir haben diverse Veranstaltungen gemacht in den Rathäusern, das sind ja unsere Bezirke, haben informiert, haben auch deutlich gemacht, welche wahnsinnige Gestaltungsmacht diese lokalen Parlamente, die BVVen haben. Und stießen schon auf ein großes Interesse. Aber das Wahlergebnis oder die Auswertung hat deutlich gemacht, dass oder hat eben das nicht bestätigt, ja, dass die Wahlbeteiligung sich deutlich erhöht hat. Und da haben wir selbstkritisch schon gesagt, dass es wahrscheinlich total kompliziert ist, doch dieses Konstrukt Landesregierung, Berlin-Stadtstadt und dann die Bezirke als sozusagen eine kommunale Einheit, tatsächlich den Menschen zu kommunizieren und zu vermitteln. Das war schwierig und ich glaube, das ist etwas, wo ich immer noch auf der Suche bin, gute Themen, gute Geschichten zu finden, wie man das möglichst konkret und sozusagen ansprechbar macht, dass Menschen sich auch wirklich zur Wahl bewegen, weil sie das Thema wichtig finden, ja, weil sie das Thema eigentlich um das Leben um sie herum wichtig finden. Und das ist uns leider nicht gelungen und ich befürchte, dass uns das dieses Mal auch nicht so gut gelingen wird. Da gibt es kein allgemeines Rezept dafür, aber ich finde, die Überlegungen darüber lohnen sich allemal. Viele Menschen wissen nicht, worum es geht bei der lokalen Wahl zu BVV und deswegen bin ich ja auch sehr stark daran interessiert, in meiner Funktion auch gemeinsam mit der Landeswahlleiterin nochmal wieder zu versuchen, das möglichst greifbar zu machen und die Bedeutung dieser lokalen Wahl deutlich zu machen. Warum ist es wichtig? Da kann man sicherlich viel tun und auch mehr tun, als bis jetzt getan worden ist. Und ich glaube, nur weil es bis jetzt die Zahlen noch nicht hergegeben haben, dass die Wahlbeteiligung hoch ist, dürfen wir da nicht nachlassen in unserer Arbeit. Ganz im Gegenteil, das soll uns motivieren, eigentlich noch mehr zu tun.
Wer über die BVV übrigens mehr wissen will, der kann sich gerne die zweite Folge unseres Podcasts anhören. Da habe ich mit Janine Schneider von der BVV in Spandau gesprochen und sie hat uns da auch Einblick gegeben, was dort eigentlich alles entschieden wird. Kommen wir nochmal auf Menschen mit Migrationsgeschichte zu sprechen. Haben Sie da einen Einblick, wie das Interesse ist, an Wahlen teilzunehmen? Bekommen Sie da Rückmeldungen? Wie schätzen Sie das ein?
Die Wahlbeteiligung ist niedriger als in der durchschnittlichen deutschen Bevölkerung. Das ist Fakt. Das kann man erklären mit verschiedenen Punkten. Es ist zum großen Teil tatsächlich so, dass Menschen aus vielen Ländern kommen, wo die, ja, ich würde sagen, auch politische Bildung keine große Rolle gespielt hat, dass man gar nicht dieses Recht als ein Privileg tatsächlich auch wahrnimmt. Hier ist also wirklich politische Bildung auch gefragt, auch für Erwachsene, nicht nur für Kinder oder Jugendliche. Aber ich würde grundsätzlich sagen, dass Menschen, die neu nach Deutschland kommen, neu Zugewanderte, erstmal natürlich dieses demokratisch verfasste System wahnsinnig toll finden und immer erstaunt sind, welche Beteiligungsmöglichkeiten sie haben. Also ein eindeutiges Ja, sie wollen sich alle beteiligen. Sie scheitern manchmal an der Komplexität unseres Systems. Wir sind eine komplex organisierte Gesellschaft. Das ist aber so, das lässt sich auch nicht ändern. Wir können aber besser werden in der Vermittlung und in der politischen Bildung, damit man alle Menschen erreicht. Auch die, die vielleicht nicht lesen und schreiben können, auch die, die tatsächlich sozial abgehängt sind, ja, die einfach durch ihre Lebensrealität gar nicht dazu kommen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil sie viel arbeiten, weil sie viele Kinder haben, weil sie einfach auch wenig Informationszugänge haben, um sich darüber zu informieren. Alle diese Gruppen sind aber für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft absolut wichtig und deswegen plädiere ich da immer auch für so eine gezielte Informationsstrategie, die sich wirklich auch an diese Menschen und an diese Zielgruppen wendet. Das ist total wichtig.
Es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze. Manche Menschen sagen, Menschen, die nach Deutschland kommen, sollen sich erstmal mit den Gegebenheiten vertraut machen, die Sprache lernen und so weiter. Und am Schluss irgendwann steht dann das Wahlrecht. Sehen Sie das genauso oder ist es eher andersherum? Also diese politische Beteiligung, befördert die nicht eigentlich die Integration? Sie haben es gerade angesprochen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin Teil dieser Gesellschaft, ich darf wählen, also habe ich einen ganz anderen Zugang dazu. Wie stehen Sie dazu? Welchen Ansatz verfolgen Sie?
Ja, Sie haben recht. Lange Zeit galt dieser Grundsatz, Menschen, die neu nach Deutschland kommen, sollen erstmal hier ankommen, in Anführungsstrichen. Und sich sozusagen hier zurechtfinden, orientieren und irgendwann mal auf dieser Skala des Ankommens steht dann auch die politische oder gesellschaftliche Beteiligung. Wir merken aber in der Realität, dass das natürlich überhaupt nicht so läuft, sondern eigentlich sehr unterschiedlich abläuft, je nach tatsächlich auch Voraussetzung, die Menschen mitbringen. Wir haben eine Zuwanderung nach Deutschland, die sehr heterogen ist. Hochgebildete Menschen, Menschen, die aus politischen Gründen flüchten, die sehr politisch aktiv sind, Menschen, die aber tatsächlich durch ihren Bildungshintergrund eben nicht verstehen, ja, was Wahlen eigentlich bedeuten. Also man hat dann sozusagen eine ganz große Bandbreite an Menschen, die man verschieden erreicht und deswegen reicht es nicht zu sagen, es ist am Ende, dürft ihr da mitmachen, sondern es hat sich bewährt, Beteiligung eigentlich von Anfang an zu ermöglichen und eben auch politische Beteiligung. Mir wird immer warm ums Herz, wenn ich mit geflüchteten Menschen spreche, die eben aus politischen Gründen geflohen sind und wahnsinnig interessiert sind an dem politischen System und das alles wissen wollen und sehr bedauern, dass sie hier nicht wählen dürfen. Mhm. Ja? Oder ich habe mit Menschen zu tun, die sagen, ich lebe hier in der dritten Generation, ich habe aber nicht den deutschen Pass, ich möchte aber mitbestimmen und darf es nicht. Mhm. Ja, ich bin von der Wahl ausgeschlossen. Davon gibt es leider auch sehr, sehr viele Nichtberechtigte, nicht wahlberechtigte Menschen. Da gilt natürlich Einbürgerung. Das ist wichtig, dass Menschen sich einbürgern, den deutschen Pass bekommen und dann auch wählen können. Es ist aber nicht einfach, sich einzubürgern. Die Voraussetzungen sind eben da. Nicht die, die nicht erfüllen, können das eben nicht machen. Oder sie wollen es nicht, weil sie ihren alten Pass verlieren, etc. Das heißt, es gibt keine einfache Antwort auf die Frage, aber ich würde immer sagen, aus der Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte unserer Arbeit hier in Berlin zeigt sich, die Stadt lebt von Beteiligung. Die wird durch Menschen auch gestaltet, die ihre Anliegen formulieren. Und deswegen würde ich immer sagen, bezieht bitte alle ein. Die Sprachkenntnisse sind vielleicht eine Hürde, aber keine Barriere. Wir können es organisieren, ja, dass Menschen sich auch verständlich machen können, aber bezieht sie bitte ein, von Anfang an. Und ein tolles Beispiel, was ich mal nenne, sind Initiativen, die sich sozusagen an bestimmten Themen politisch orientieren. Also beispielsweise die Mieterinneninitiative am Cottbusser Tor, Cotti e.V., die sind absolut gemischt, ja, weil dort eben die Bewohnerschaft sehr gemischt ist und die kämpfen für ein Thema, nämlich faire Mieten und gegen sozusagen eine Gentrifizierung, die irgendwie stattfindet und sie sich verdrängt fühlen. Daran merkt man, dass man an bestimmten Themen eben auch sich engagieren kann und nicht nur an der Frage, komme ich jetzt aus dem Ausland oder eben nicht.
Statistisch gesehen gehen Menschen mit Migrationshintergrund seltener wählen, das haben Sie gerade auch schon angesprochen. Sie kandidieren aber auch seltener als Menschen ohne Migrationsgeschichte, selbst wenn sie den deutschen Pass haben. In Parlamenten und Parteien sind sie daher in der Regel unterrepräsentiert. Warum ist das so?
Für mich sind die fehlenden Role Models das Ausschlaggebende. Ich glaube, gerade in der Politik gibt es eine Sogwirkung für die, die so ähnlich sind wie ich. Also ich engagiere mich in einer Partei, wenn ich weiß, das sind Menschen, die so ähnliche Themen haben oder so ticken wie ich oder eben einen ähnlichen Hintergrund haben. Und das fehlt eben ganz stark. Das heißt, die Sogwirkung in die Parteien, und das ist ja immer die Eintrittskarte, um dann sozusagen ein politisches Mandat auch zu bekommen, die ist einfach gering. Und da müssen politische Parteien auch sich mehr anstrengen, um Menschen stärker einzubeziehen. Das kann man natürlich machen, indem man sagt, ja, kommt vorbei, bringt euch ein, etc. Aber wenn man weiß, wie sozusagen soziales Engagement funktioniert, dann ist es schon so, ich muss mich wohlfühlen, ja. Ich muss das Gefühl haben, ich fühle mich irgendwie ein bisschen wie zu Hause. Das weiß man ja auch von Parteimitgliedern, die sagen, naja, das ist sozusagen hier für mich meine politische Heimat. Nicht ohne Grund wird ja darüber gesprochen. Und deswegen ist es schon wichtig, da eine kritische Masse an Menschen zu erreichen in Partei oder zu haben in politischen Parteien, die dann auch eine Sogwirkung entfalten für andere, die dann auch reingehen. Solange wir immer noch bei diesem relativ punktuellen Bereich bleiben, meine, immerhin haben wir 12% der hier im Berliner Abgeordnetenhaus, 12% der Abgeordneten mit Migrationsgeschichte, das ist schon toll. Solange aber diese Zahl eben in den politischen Parteien so gering ist, wie sie ist, fehlen die Role Models oder zumindest eine größere Anzahl an ihnen, um mehr Menschen zu bewegen, in politische Parteien zu gehen.
Sie haben jetzt gerade die Role Models, also die Vorbilder angesprochen, eine gewisse Repräsentation, die irgendwie da sein sollte, damit auch Menschen mit Migrationsgeschichte sich angesprochen fühlen. Vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene, fehlt vielleicht auch die Einbeziehung in andere Strukturen, also wie Vereine, die ja oft den Weg bereiten in das politische Engagement.
Ja, das politische Engagement ist eben ein Teil des Engagements. Ich würde das auch auf jeden Fall so sehen. Und alle, die sich mit politischer Bildung beschäftigen, wissen, Menschen, die sich überhaupt engagieren, sind auch tendenziell auch eher diejenigen, die zur Wahl gehen am Ende. Das heißt, überhaupt dieses Gefühl zu entwickeln, gesamtgesellschaftlich, ich bringe mich ein. Ob in meinem kleinen Gartenverein, in der Elterngruppe, in der Schule oder in meiner Nachbarschaft oder in einem Mieterverein, ist Voraussetzung, ist eigentlich eine Voraussetzung. Und diese Wechselwirkung zwischen solchen Initiativen und Engagement, Gruppen und den politischen Parteien ist total wichtig. Und für unsere Zielgruppe, über die wir sprechen, sind natürlich Migranten-Selbstorganisationen ein wahnsinniger Türöffner. Wir haben in Berlin, vor kurzem gab es eine Untersuchung dazu, über 700 kleine und große Migranten-Selbstorganisationen. Also Menschen, von denen ich ja gerade gesprochen habe, die sich sozusagen in verschiedenen Communities zusammentun, weil sie bestimmte gemeinsame Themen haben, die sie voranbringen wollen, die engagieren sich eben sozial in diesen Organisationen. Und die sind häufig so ein blinder Fleck für viele politische Parteien, weil da eben Zugänge fehlen oder weil man ja sie irgendwie nicht auf dem Schirm hat. Das muss besser besser werden.
Sie haben es eben auch schon angedeutet. In Berlin haben wir Senatorinnen und andere Spitzenpolitikerinnen und Politiker mit Migrationsgeschichte. Im Berliner Abgeordnetenhaus haben rund 12% einen Migrationshintergrund. Das ist aktuell sogar mehr als der Anteil der Wahlberechtigten mit Migrationsgeschichte. Hat sich dadurch auch was verändert? Also ist schon das ein Erfolg, dass da 12% mit Migrationsgeschichte sitzen?
Über diese Frage habe ich auch nachgedacht, weil wir hier auch eine wirklich gute Quote erreichen. Und ich glaube, es ist nicht ohne Grund, dass wir bei diesen Themen, was Partizipation und Integration, politisch sozusagen, politische Integration angeht, in Berlin relativ weit sind. Also relativ weit heißt natürlich im progressiven Sinne eine wirklich fortschrittliche Politik machen. Das merke ich immer, wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern zusammensitze, welche Themen und Anliegen wir hier in Berlin formulieren. Das hat schon auch damit zu tun, dass wir eine politische Rückendeckung haben und dass viele Menschen ein Augenmerk auf sozusagen diese Themen auch haben, weil sie selbst entweder erlebt haben oder weil sie besonders sensibilisiert sind. Ich glaube, nicht ohne Grund haben wir zu Ende dieser Legislaturperiode ein wahnsinnig fortschrittliches Gesetz verabschiedet, Partizipation in der Migrationsgesellschaft, wo wir jetzt schon wissen, wir brauchen eigentlich Nachwuchskräfte und überhaupt diverse Mitarbeiterschaft im öffentlichen Dienst, in staatlichen Institutionen. Ein für mich wahnsinnig wichtiges Zukunftsthema. Das ist aber in den anderen Bundesländern zwar auch wichtig, aber nie so auf der politischen Agenda wie bei uns. Oder dass wir das Thema Mehrsprachigkeit, Wertschätzung und Förderung von Mehrsprachigkeit in Schule, aber auch außerhalb der Schule, dass das für uns eine wichtige Rolle spielt in Berlin, ist, glaube ich, auch hat was damit zu tun, dass wir einfach ganz, ganz viele Menschen haben, die bilingual aufgewachsen sind und einfach wissen, welche Signalwirkung davon ausgeht und welche Kompetenz eigentlich diese ganzen Kids und Jugendlichen haben, die eben mehrsprachig sind. Also ich würde schon die These wagen an der Stelle, dass es schon korrespondiert mit den Politikerinnen und Politikern, die eben selbst eine Migrationsgeschichte haben und uns repräsentieren, parteiübergreifend. Das merke ich in den Gesprächen mit Ihnen. Da gibt es eine Offenheit für alle diese Themen und ich glaube auch ganz häufig einen parteiübergreifenden Konsens. Und ich glaube, dass Berlin da wirklich auch eine wahnsinnig tolle Rolle auch übernimmt für die Bundesrepublik, mit diesen Themen voranzuschreiten. Nicht nur sozusagen die schönen Seiten, wie gerade das von mir erwähnte Gesetz, sondern auch beim Schutz von Minderheiten. Berlin hat ja auch als erstes Bundesland das Landesantidiskriminierungsgesetz verabschiedet, auch in dieser Legislaturperiode. Auf Landesebene einmalig bis jetzt in der Bundesrepublik. Und so könnte ich wahrscheinlich ganz viele Themen nennen, die mir deutlich machen, wie wichtig das ist, eine gewisse Sensibilität in der politischen Szene für alle diese Themen zu haben, weil es sind keine Nischenthemen. Das sind Themen, die in der Mitte des politischen Aushandlungsprozesses gehören. Und ich hoffe, dass sich das auch politisch auszahlt. Aber es ist wichtig, dass sie überhaupt auf die Agenda kommen.
Sie haben es jetzt gerade angesprochen, das Partizipations- und Integrationsgesetz. Können Sie uns da Einblick geben? Was regelt dieses Gesetz? Was legt es fest? Was ändert sich jetzt?
Ich hoffe, es wird sich etwas ändern, was für mich so ein Paradigmenwechsel eigentlich ist. Wir haben ganz lange von der Integration gesprochen als eine Beschreibung oder eine Zielsetzung, wo die eine Seite liefern muss, nämlich die Menschen, die zu uns kommen und zugewandert sind und sich sozusagen in ein einheitliches Ganzes integrieren. Das ist schwierig, weil die Deutungshoheit immer auf der anderen Seite liegt. Und ganz viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, mir immer wieder frustriert sagen, ja, wann bin ich denn endlich integriert? Wie kann ich das denn machen? Ich wünsche mir das so, ich arbeite so hart dafür. Aber eigentlich habe ich gar nicht die Definitionsmacht darüber, sondern es haben immer die anderen. Und da ist was dran, natürlich an diesem Thema. Deswegen finde ich, ist dieser Begriff auch nicht mehr so zeitgemäß. Und wir haben versucht, mit dem neuen Gesetz das zu umgehen, indem wir von Integrationsfähigkeit einer Gesellschaft sprechen, wo beide Seiten eigentlich, und zwar unabhängig von Migrationsgesellschaft, sondern die Fliehkräfte insgesamt uns angeschaut haben und wissen, eine Gesellschaft hält nur zusammen, wenn alle ihre Kräfte, auch die Schwächsten, mitbedacht und mitberücksichtigt werden. Und in diesem Gesetz, ich sprach ja vom Paradigmenwechsel, also dass man so ein bisschen anderen Augenmerk auf diese Prozesse legt, die in der Gesellschaft passieren und gleichzeitig sich aber wirklich mit den Zukunftsfragen beschäftigt. Also beispielsweise der Frage, wer repräsentiert diesen Staat? Haben wir genug Menschen mit Migrationsgeschichte in unseren staatlichen Institutionen? Müssen wir das nicht aktiv befördern? Das versuchen wir zu lösen, indem wir wirklich ganz konkret und verbindlich in dem Gesetz festlegen, dass zukünftig alle Verwaltungseinheiten sich wirklich Kopf darüber machen müssen, wen sie einstellen, für sich selbst Zielmarken formulieren, eine Personalstrategie auch entwickeln, um den Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte mit in ihrem Umfeld deutlich zu erhöhen, also sichtbar auch zu erhöhen, darüber Rechenschaft ablegen. Ja, das ist für mich sozusagen ein Kernelement dieses neuen Gesetzes, was das Parlament jetzt gerade verabschiedet hat. Und darüber hinaus die ganze Beteiligung stärken. Ich habe versucht deutlich zu machen, dass es gerade für Menschen mit Migrationsgeschichte nicht immer einfach ist, die Strukturen zu checken, zu durchblicken und sich auch zu beteiligen. Ich glaube, da müssen wir eben das verständlicher machen und die Barrieren etwas senken. Also beispielsweise, wenn ich darüber gesprochen habe, dass Migrantenorganisationen eine wichtige Rolle spielen, dann ist es auch kein Selbstläufer, sondern diese Organisationen kann man ja auch aktiv fördern, ja, indem man sie professionalisiert, indem man Menschen auch aktiv anspricht, irgendwo mitzumachen. Das ist für mich eine wichtige Säule, wo der Staat auch mit zusätzlichen Ressourcen auch diese Arbeit machen kann. Eine ganz klare, sichtbare Ansprechpartnerin ist auch so ein Moment, ja, für Beteiligung. Wenn ich mich beteiligen will, wenn ich irgendwie mich engagieren will, wo gehe ich hin, wen kann ich ansprechen? Ja, es gibt die Bezirke, es gibt die Integrationsbeauftragten, es gibt die Flüchtlingskoordinatorinnen, es gibt Beiräte, da kannst du hingehen, da kannst du fragen. Also richtig sichtbare Anlaufstation. Und dann tatsächlich auch solche Formate wie Beiräte, die eine beratende Funktion haben, dass man solche Beiräte schafft in allen Bezirken, sehr verbindlich, wo dann alle Anliegen und Fragen, die den Menschen auf der Seele brennen, auch beantwortet werden können. Ja, diese drei Elemente sind Bestandteil des Gesetzes und darüber hinaus noch ein Beirat, den wir eingerichtet haben für die größte Minderheit in Europa, nämlich Roma und Sinti, um auch deren Belange auch stärker zu berücksichtigen, indem wir ihnen wirklich auch einen gesonderten Beirat geben.
Sie haben jetzt diese Migrations- und Integrationsbeiräte in Berlin erwähnt. Was können die denn genau bewegen?
Also Sie müssen sich das so vorstellen wie ein Gremium, in dem man gewählt wird. Also schon auch eine relativ formalisierte Wahl. Menschen mit Migrationsgeschichte werden eingeladen über eine ganze Legislaturperiode, 5 Jahre, mit den Bezirksbürgermeistern und Stadträten und anderen Expertinnen und Menschen aus der Verwaltung zusammenzusitzen und mit ihnen Themen wirklich zu besprechen, die ihre Anliegen abbilden. Und zwar nicht nur zu besprechen, sondern ganz aktiv zu erfahren, was macht ihr denn in dem Bereich? Auf dieser Grundlage dann auch Empfehlungen zu formulieren. Ja, wenn man sagt, wenn man einmal gehört hat, das Bezirksamt macht in dem Thema, um jetzt bei dem Thema Mehrsprachigkeit zu bleiben, was macht denn der Bezirk, um dieses Thema Mehrsprachigkeit zu fördern? Ja, die Schulaufsicht, die Schulverwaltung, die können da Auskunft geben. Man kann sich also gemeinsam auch überlegen, wie kann man, ist das genug? Muss man mehr machen? Wie kann man mehr machen? Was könnte man initiieren? Dass man so ein Gremium dazu nutzt, um tatsächlich auch gemeinsam auf Themen und Lücken aufmerksam zu machen und sie dann aber auch gemeinsam anzugehen. Wichtig ist, dass man diese lokale Ebene im Blick nimmt. Das heißt, die Themen, die mich und meine Familie betreffen, bespreche ich eben mit meinem Bezirksbürgermeister oder Bezirksbürgermeisterin und den Menschen, die dafür verantwortlich sind, nämlich die Verwaltung.
Frau Nivijau, Sie haben uns jetzt ganz viel Einblick gegeben, wie politische Partizipation ja auch abseits des Wählens möglich ist. Ich habe noch eine Frage für Sie zum Abschluss. Warum sollten möglichst viele Berlinerinnen und Berliner mit und ohne Migrationsgeschichte im September wählen gehen?
Demokratie lebt vom Mitmachen. Und ich glaube, wenn man wählt, dann steigert das auch Vertrauen in den Staat und in ihre Repräsentantinnen. Und ich glaube, wenn wir nicht wollen, dass die Gesellschaft zerbröselt, sondern wir wollen eigentlich den Zusammenhalt stärken, dann müssen wir alle die, die das gut finden, für Wahlen eben ganz stark und aktiv werben. Und die Wahl ist eben anders als andere Formen der Beteiligung. Die ist nämlich ganz niedrigschwellig. Unabhängig vom Geldbeutel, unabhängig vom Bildungshintergrund, gehe ich am Sonntag, mache mein Kreuz und ich habe meine Pflicht getan als Bürgerin dieses Landes. Das ist absolut wichtig. Und wenn ich dann die Wahlergebnisse sehe und die Partei, für die ich mein Kreuz gemacht habe, vielleicht auch tatsächlich den größten Balken hat, dann bin ich doch froh und merke, ach guck mal, da ist mein kleiner Anteil drin. Das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl und ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was zur Wahl, so einfach wie es klingt, tatsächlich die Menschen bewegen sollte.
Ganz herzlichen Dank für dieses Abschlussstatement. Ich bedanke mich auch, dass Sie uns einen Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben. Hier geht es in 2 Wochen weiter mit der nächsten Folge. Da werden wir uns dann anschauen, wie sich Frauen in der Politik engagieren und wie es zu mehr Gleichberechtigung in der Politik kommen kann. Vergessen Sie also nicht, den Berlin-Welt-Podcast auf Ihrer Lieblings-Podcast-Seite zu abonnieren und folgen Sie der Berliner Landeszentrale für politische Bildung auch auf Twitter, Instagram und Facebook. Bis in 2 Wochen. Danke für Ihre offenen Ohren. Mischen Sie sich ein. Demokratie lebt von Beteiligung.